So Leute, jetzt gibt's wieder eine neue Folge Mittwochs. Servus Bene, wie geht's dir?
Tag Olli, mir geht's ja eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Auch wenn mir doch der Schock vom Sonntagabend noch etwas in den Knochen sitzt, von dem Ausgang der Bundestagswahl. Aber ansonsten geht's mir tatsächlich sehr
Ja.
gut. Wie geht's dir, Oliver?
Ja, auch so. Also mir geht's eigentlich ganz gut. Aber ja, also was heißt Schock? Ich habe es eigentlich so kommen sehen, mehr oder weniger. Vielleicht nicht ganz in dem Prozentausmaß, aber es hat sich ja doch abgezeichnet, dass es mehr oder weniger so ausgehen wird. CDU, SPD relativ viel verloren. AfD hätte ich, okay, gut, ich muss zugeben, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie wirklich 13% kriegen, aber
Nee, ich auch nicht.
ja, es ist jetzt so, wie es ist und man wird damit leben müssen. Ist auch geil, wie wir einfach direkt wieder mit Politik anfangen, aber ich meine, es ist halt gerade das zentrale Thema und es ist ja auch erst 2 Tage her und ja. Hast du
Ich
irgendwie
finde, über
schon
Politik reden ist
ein.
ja an und für sich nicht verkehrt, ne?
Ja, das
Also.
stimmt, hast du recht. Hast du schon ein Fazit gezogen aus der Sache oder hast du schon irgendwie Gedanken darüber gemacht? Bist du schon irgendwie einen Schritt weiter oder so? Hast du das schon analysiert, was passiert ist?
In welcher Hinsicht meinst du, bin ich einen Schritt weiter?
Naja, also das ist ja jetzt eine Situation, die erstmal jeden betrifft und man muss sich damit ja irgendwie auseinandersetzen. Also ich bin der Meinung, dass das ein bisschen zu krass ist, also dass die AfD ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommt und dass das vielleicht ein bisschen zu hochgeschaukelt wird. Also man muss jetzt natürlich direkt vorsichtig sein, weil man dann vielleicht direkt schon wieder als AfD-Supporter oder sowas dasteht, wenn man sagt, man darf die nicht zu ernst nehmen, man darf das nicht zu hochschaukeln. Aber wenn man sich dann mal die Medien- und Fernsehlandschaft anguckt, wie die mit dem Thema umgeht, dann finde ich, dass das einfach, naja, also für mich wirkt es so, als wäre das das perfekte Ablenkungsmanöver für die eigentlichen Probleme. Also es wird von den eigentlich wichtigen Problemen relativ schnell abgelenkt und bei diesen ganzen Talkshows und diesen Talkrunden, hart aber fair und Anne Will und was weiß ich, da geht es dann immer im Endeffekt relativ schnell wieder um die AfD und um dieses Thema, dieses Nazi-Thema quasi und da kommen dann die eigentlich wichtigen Probleme zu kurz. Eben sowas wie Bildung,
Inhaltliche
Wohnungsbau
Sachen.
und so weiter und so fort. Und das ist
Ja. Nee, also mein
eben.
Fazit in der Hinsicht ist auf jeden Fall, der AfD, die ist jetzt da. Da muss man jetzt mit umgehen. Das ist ganz klar so. Das ist zwar alles andere als wünschenswert, dass sie jetzt die Stellung in der deutschen Politik haben, die sie haben. Aber sie sind jetzt ein Partner, kann man fast so sagen. Sie sitzen jetzt im Deutschen Bundestag und das muss man ernst nehmen. Man muss sie jetzt einbinden in die Diskussion. Man muss sie an ihre inhaltlichen Grenzen führen, meiner Meinung nach. Ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis sie halt merken oder bis auch die Menschen merken, beziehungsweise die Menschen, die nicht Protestwähler waren, die meisten Protestwähler wissen das, glaube ich, dass eben also bei der AfD gar nicht so viel dahinter steckt inhaltlich, sondern es ist halt natürlich eine rein populistische Partei ist mit polarisierenden Aussagen und wenig tatsächlich Möglichkeit zum Handeln. Deswegen muss ich sagen, ich finde den Schritt von Frauke Petry zum Beispiel, gut, es ist so ein bisschen Wählertäuschung, finde ich, da sie auch gesagt hat, dass sie es schon lange
Ja.
vorher überlegt hat, da auszutreten, also nicht bei der Fraktion mitzumachen. Aber ich finde durchaus, dass es von ihr ein guter Schritt war. Das macht sie fast ein bisschen
Fast
sympathischer. Ich sage
sympathisch,
das
ne? Ja.
fast, weil sie trotzdem die Person ist, die gesagt hat, dass man doch Waffen benutzen muss gegen Flüchtlinge an
Ja.
der Grenze. Und das ist natürlich, braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich finde eben, dass eine konstruktive Politik jetzt gemacht werden muss, egal ob die AfD dabei ist oder nicht, beziehungsweise sie ist halt dabei, also muss jetzt mit ihr gemacht werden. Und ich bin sehr gespannt, wie die anderen Parteien das angehen werden.
Ja,
Und ja, das ist eigentlich mein Fazit dazu, wie jetzt weitergemacht werden muss, um einen weiteren funktionierenden Bundestag zu haben.
sehe ich sehr ähnlich. Also ich neige jetzt mittlerweile fast schon dazu zu sagen, dass das eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition ist, um wirklich was zu verändern in diesem Land. Weil auch wenn die, gerade deswegen, weil die SPD sich ja jetzt für die Opposition ausgesprochen hat, also ich hoffe, dass es dabei bleibt. Man weiß ja im Endeffekt nie, ob die sich dann irgendwie doch noch überreden lassen oder so. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil so unglaubwürdig kann man wirklich nicht sein, dass man klar und deutlich sagt, wir machen da nicht mit, wir machen keine große Koalition mehr, wir gehen in die Opposition und das dann irgendwie dann, dass sie sich vielleicht doch noch irgendwie umstimmen lassen von CDU, CSU, die ja wirklich immer wieder darauf rumhacken jetzt in den letzten Tagen, dass die SPD ja verantwortungslos sei, weil sie nicht über Gespräche, über große Koalitionsgespräche, über Sondierungsgespräche reden wollen, was meiner Meinung nach total lächerlich ist, weil es wirklich, also es wirklich offensichtlich ist, dass die Wähler keinen Bock mehr auf große Koalition haben, sonst hätte die SPD nicht 20% gehabt. Das ist doch ganz klar. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass die SPD jetzt in die Opposition geht. Und gerade auch, um der AfD halt Paroli zu bieten, weil man nehme mal an, die SPD würde jetzt wirklich sich auf eine große Koalition einlassen, dann wäre die AfD die stärkste Oppositionskraft. Das wäre doch eine Katastrophe.
Ja. Nee, man darf ja auf gar keinen Fall die Oppositionsführung sozusagen überlassen. Deswegen finde ich auch, hat die SPD hier sehr gut, finde ich, daraus einen Schluss gezogen. Und ich finde genau den richtigen Schluss, auch wenn der Schluss vielleicht nicht typisch ist für eine politische Partei, da politische Parteien doch durchaus auch machtbedacht sind und sie eben auf ihre Macht jetzt dadurch verzichten, dass sie eben dann sagen, okay, dafür verbringen wir eine andere Rolle, die in dieser Hinsicht, finde ich, auch gerade deutlich wichtiger ist. Ich finde, die Rolle, die SPD jetzt übernimmt, ist vielleicht gerade die wichtigste.
Ganz genau, sehe ich auch so. Weil es dann vielleicht auch die Kraft ist, die gefehlt hat in den letzten Jahren, in der Opposition, um der CDU-CSU-Politik oder der großen Koalitionspolitik, ich will ja die SPD gar nicht irgendwie ausklammern oder so, die ist natürlich auch mit Schuld daran, dass es in den letzten 12 Jahren so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Da denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, dass da wirklich eine starke Kraft jetzt in der Opposition ist, auch zusammen mit links. Vielleicht auch, dass sie sich vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken wieder und zusammen sozialdemokratische Politik machen. Und von daher bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass das dann auch funktionieren wird, sofern es dann wirklich zu Jamaika kommt. Und da, ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, dass es dazu kommt, aber weil es gibt auch gar keine andere Möglichkeit, es gibt ja keine andere Lösung. Ich meine,
es gibt Minderheiten, also Neuwahlen,
ne? Ja, Neuwahlen oder Minderheitenregierung, das ist ja schwachsinnig, also das glaube ich nicht. Daher, Jamaika mal gucken, ne? Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es wirklich mal eine starke Opposition gibt und dann wird vielleicht auch mal mehr über wirklich die wichtigen Themen geredet, die halt meiner Meinung nach wirklich immer zu kurz kommen. Und das klingt vielleicht schon ein bisschen verschwörerisch, aber ich habe immer das Gefühl, dass das den Regierenden oder ich sag mal einigen Regierenden einfach auch in die Karten spielt, dass jetzt so eine Partei wie die AfD da ist und einfach davon ablenkt, von den wichtigen Problemen. Und das dann einfach ein bisschen in den Hintergrund rückt und die da so in ihrem Brei einfach weitermachen können. So. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Und ja, deswegen wird auf jeden Fall interessant, wie sich das entwickelt. Ich meine, das wird wahrscheinlich sowieso bis Weihnachten oder so dauern, bis da dann wirklich dann eine Regierung steht oder nicht steht. Aber eine Sache noch, was mich tierisch ankotzt, ist dieses Klima oder diese Atmosphäre, die dann immer in diesen Debatten, in diesen TV-Debatten herrscht, in diesen TV-Shows. Zum Beispiel gestern bei Hart aber fair und ich glaube vorgestern bei Anne Will, aber ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall in diesen Sendungen, da ist es dann wirklich, da geht es eigentlich die ganze Zeit entweder nur um die AfD oder man sagt halt, ja, wir müssen ja jetzt hier miteinander reden und bla und es müssen Gespräche geführt werden. Und da wird einfach nichts Konkretes angesprochen und das geht mir tierisch auf den Sack. Ich meine, da sitzen erwachsene Menschen, die für uns in der Politik stehen und denen fällt eigentlich nichts mehr ein als nur bla bla bla. Ich meine, das war wahrscheinlich immer so, aber also in den letzten Tagen fällt es mir echt auf und es nervt so. Es nervt wirklich, weil einfach nicht über Inhalte geredet wird und es geht einfach nur um bla bla bla, also es kommt nichts bei rum und dann sind auf einmal 60 Minuten.
Finde ich auf jeden Fall auch.
Ja, es sind auf einmal 60 Minuten.
Wenn mal eine gute Frage gestellt wird, dann wird eigentlich immer direkt ausgewichen.
Genau, und das ist auch teilweise Schuld der Moderatoren, die einfach einen scheiß Job machen, meiner Meinung nach. Also das merke ich immer wieder, das ist total katastrophal. Also wenn dann vielleicht mal jemand da ist, der was Vernünftiges sagt, dann wird relativ schnell wieder auf Flüchtlingskrise oder sowas umgesprungen. Und ich meine, das Thema ist wirklich durchgekaut. Also, weiß ich nicht, vielleicht
was mich auch wirklich, wirklich stört an den TV-Moderatoren, das möchte ich auch noch mal kurz eben einbringen, ist, dass sie immer, und zwar immer darauf beharren, und bitte kurz, ich muss um kurze Antworten bitten. Ich meine, okay, alles klar, verstehe ich, Sendezeit ist begrenzt, jeder will was sagen, jeder will ungefähr gleich viel Redezeit haben, aber ganz ehrlich, wenn ihr die Antworten nicht hören wollt, dann stellt die Frage nicht. Weil es gibt halt einige Fragen, zu denen gibt es keine kurze Antwort. Und genau die Fragen sind die wichtigen, zu denen es keine kurze Antwort gibt. Und dann kann man nicht auf eine kurze Antwort beharren, wenn es dafür keine kurze Antwort gibt. Natürlich kriegt man dann eine inhaltslose Scheiße dabei rum. Und ja, das regt mich auf. Also ich bin da, ich denke, das ist jetzt eigentlich derselbe Punkt, den du auch gerade gemacht hast. Das ist einfach diese Inhaltslosigkeit bei der direkten Informationsquelle Fernsehen eben, dass man sich im Prinzip von diesen ganzen Shows, die brauchen sie einfach alle gar nicht hören kann.
Ja, und das ist auch das Problem.
Wichtiges wird sowieso nicht besprochen.
Warum so viele Leute sich nicht für Politik interessieren oder davon nichts hören wollen oder einfach abwinken und sagen, die labern ja eh nur so pseudo-intellektuelles Zeug, ist ja gar kein Wunder, weil die meisten Menschen informieren sich halt eben übers Fernsehen. Da ist es halt eben so, dass sie um 7, 8 Uhr sich auf die Couch setzen und Fernsehen gucken und dann vielleicht solche Debatten vielleicht verfolgen, aber einfach wegschalten, weil halt einfach nichts bei rumkommt so. Das ist wirklich wie im Kindergarten, was dazu geht teilweise. Also, ganz schlimm, aber weiß ich nicht. Vielleicht erwarte ich auch zu viel. Vielleicht ist es einfach so, dass Politiker so sind und einfach gerne viel reden, weil sie es halt auch können. So.
Ja, weil sie in der Position dazu sind. Ja. Aber eine kurze Frage hatte ich noch. Wie ist es denn bei dir jetzt in Saarbrücken ausgegangen? Wie waren da die Wahlergebnisse? Also, davon habe ich jetzt mich nicht so direkt informiert, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei mir jetzt direkt in der Hood bei mir sozusagen, also ich war beim Kindergarten zum Wählen und die Stimmauszählung bei diesem Kindergarten waren eben mit einer Mehrheit CDU, wie es in Vechta zu erwarten ist. Vechta seit Jahrhunderten, glaube ich. So ungefähr seit der Entstehung der CDU. Seit Jahrhunderten geht natürlich nicht. Absolut tiefschwarz und da ist nie wirklich was anderes gewählt worden. Es gab einmal einen Bürgermeister, der nicht aus der CDU war, der war in der SPD gewesen, ist aber, bevor er angetreten ist, ausgestiegen aus der SPD, um eine Chance zu haben, Bürgermeister zu werden. Auf jeden Fall waren jetzt in meinem Gebiet, also wie gesagt, CDU als Erste und direkt danach mit 21% die AfD. Und das hat mich dann doch durchaus besorgt. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass in der Siedlung, wo halt meine Eltern in Vechta wohnen, vornehmlich Leute mit mir, also Aussiedler wohnen, Leute mit Migrationshintergrund, Deutschrussen, im Prinzip Menschen, die doch irgendwann mal von der relativ offenen Haltung von Flüchtenden gegenüber profitiert haben, die jetzt eben dann der Meinung sind, dass es doch gut wäre, die Grenzen dichter zu machen. Also, weiß ich nicht, verstehe ich erstens nicht, ist mir jetzt inzwischen, also ich will nicht sagen egal, aber man lebt jetzt halt zwischen irgendwelchen Rechten, das ist halt so. Aber wie ist das denn in Saarbrücken ausgegangen, so die Wahl? Hast du da irgendwie was mitbekommen?
In Saarbrücken hat die CDU knapp vor der SPD gewonnen, ich glaube mit 26-24%, also relativ eng. Und das Saarland ist halt ein relativ linkes Land, in der die Linke eigentlich auch immer relativ stark war. Ich glaube, diesmal haben sie, waren auch wieder drittstärkste Kraft. Auch relativ deutlich, ich glaube mit um die 15%. Und danach kommen dann AfD, FDP und die Grünen ungefähr mit der gleich hohen Prozentzahl, so um die 7-9%. Also es geht noch so, geht noch. Also gerade im Vergleich jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, mit den, wie viel waren es, 21% bei der AfD. Ja, total krass.
Ja. Also die Grüne, FDP und Linke sind zusammen. Boah, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es war auf jeden Fall deutlich unter 21%. Ich glaube, so 15-16% waren die drei Parteien zusammen. Und der Rest war eben AfD und vor allem CDU. Ja, das und ein ganz bisschen SPD auch noch. Also so SPD auch, ich glaube, bei so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schwindend gering, nicht nennenswert eigentlich so gering, als drittstärkste Partei, die SPD. Aber absolut, absolut widerlich.
Ja, ich habe das.
Echt, als ich das gesehen habe, habe ich mich dafür geschämt.
Ja.
In der Region zu wohnen und war froh, dass ich nicht Teil der 21% bin, die da für die AfD gestimmt haben in dem Bereich.
Ja, ich hatte auch nicht gedacht, dass es so krass ist, aber jetzt im Nachhinein macht es irgendwie Sinn, weil gerade so in der, also meine Mutter zum Beispiel arbeitet im Jobcenter in Vechta und sie berichtet auch öfter mal, dass da so eine Atmosphäre herrscht unter den Arbeitenden, sag ich jetzt mal generell, das ist so ein bisschen so in diese AfD-Richtung, so dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und so, ne? Und von daher kann ich das irgendwie nachvollziehen, so. Also, ne? Also ich verstehe es nicht, aber ich kann es nachvollziehen, wie das zustande kommt, dass halt viele, die damals dann CDU gewählt haben, jetzt halt AfD wählen, weil die CDU denen einfach nicht mehr konservativ genug ist oder vielleicht zu weit nach links gerückt sind. Was ja halt auch Merkel zu verdanken ist. Ja, ist lustig, aber es ist ja halt teilweise auch so. Also was Merkel mit der Flüchtlingspolitik gemacht hat, ist ja ein Nach-Links-Rücken der CDU gewesen.
Ja, ich finde auch nicht, dass die, also ich finde nicht, dass Merkel eine CDU-Politikerin ist eigentlich.
Ja, das habe ich auch öfter schon gedacht. Ja, das stimmt. Also gerade wenn man sieht, wie sie in der Flüchtlingspolitik oder in der Flüchtlingssituation umgegangen ist, dann ja, war das auf jeden Fall alles andere als konservativ. Was man natürlich auch, also muss man ihr Respekt zollen. Ich finde immer noch, dass, also ich würde immer noch dahinter stehen, dass sie das eigentlich relativ gut gemacht hat. So,
Finde ich auch, hundertprozentig.
vielleicht dann nicht komplett, also das Ziel war gut oder die Absicht war gut, aber vielleicht die Umsetzung nicht komplett fehlerfrei so. Aber ja,
Richtig.
also das würde das halt erklären, warum viele Leute, die CDU gewählt haben, heute AfD wählen, einfach weil die CDU nicht mehr konservativ oder nicht mehr rechts genug ist, so gesehen.
Ja.
Und ja, deswegen ist es schade. Aber wie gesagt, in Saarbrücken zum Beispiel, das ist wirklich nicht so schlimm. Hier wohnen auch viele Ausländer. Ich wohne hier zwar noch nicht so lange, aber ich habe jedenfalls den Eindruck, dass es ein relativ linkes Bundesland ist, das Saarland. Ich meine, das Saarland
Das
besteht
stimmt.
fast nur aus Saarbrücken, so deswegen, ja. Also denke ich, dass ich das eigentlich ganz gut mitbekomme. So. Und das spiegelt sich auch
Ja.
in den Wahlergebnissen auf jeden Fall wieder, dass die Linke auf jeden Fall auch noch mit 15%, ich habe jetzt auch die Ergebnisse vor mir, genau, 15% immer noch relativ stark vertreten ist. Und CDU, SPD halt ein bisschen
Okay.
abgebaut, aber immer noch relativ nah beieinander auf jeden Fall.
Ja, okay. Das ist dann zu vertreten sozusagen. Ich würde sagen, viel mehr reden wir auch gar nicht über die Wahl. Ich finde, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen ausgelutscht, ne? Man hat jetzt in den Tagen vor der Wahl, in den Tagen danach und auch eigentlich in den Monaten davor sehr, sehr viel über die Wahlen gehört. Vielleicht ist etwas untergegangen, was ich noch ganz gerne ansprechen würde. Es haben relativ viele mitbekommen. Ich habe es auch im Radio zum Beispiel gehört, jetzt am Wochenende. Also Donald Trump, ja gut, das ist natürlich, geht ein bisschen politisch weiter, aber ich hole mal ein bisschen aus. Der hat dazu
Ja, aber
aufgerufen,
Donald
weil
Trump ist
es
ja der
nämlich jetzt
Popstar unter den
eine Zeit lang,
Politikern.
also seit einigen, ja schon seit letzter Saison gibt's. Bitte?
Nee, ich
Bitte?
sagte nur, Donald Trump ist ja der Popstar unter den Politikern, deswegen geht das schon
Richtig.
okay.
Okay. Also es gibt jetzt seit einigen Monaten, beziehungsweise seit letzter Saison, den Trend, dass sich einige Schwarze, also Athleten der NFL, der National Football League, also American Football, dass sie sich eben zur Nationalhymne hinknien, um eben über Umstände aufzuklären oder beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, eben mit schwarzer Gewalt von Polizisten, generell den ja, rassenmäßigen Umständen. Darauf kommen wir auch nur nachher zu sprechen. Wir haben schon vor dieser Sendung einen kleinen Snippet aufgenommen, sozusagen, beziehungsweise einen kleinen Teil mit Aino, so sie ist Politikwissenschaftsstudentin und da haben wir über Reverse Racism geredet, aber egal, erstmal weiter im Text. Auf jeden Fall mit den NFL-Spielern, die sich hinknien, hat Donald Trump hat aufgerufen, doch, dass doch die Besitzer und Coaches der Mannschaften, wenn sich ein Spieler hinknien sollte, dass sie ihn doch bitte unverzüglich von der Mannschaft schmeißen, dass sie ihn halt feuern. Dazu gab es dann, also es war halt so ein bisschen, ich habe den Spieltag verfolgt, ich bin also. Habe ich jetzt auch schon mal erwähnt, ich bin Football-Fan, absolut seit der zweiten Klasse, seit ich denken kann, also fast. Und dann haben sich gab es die Diskussion, was passiert jetzt? Gibt es jetzt wirklich, setzen sich Leute wirklich nicht hin? Gibt es wirklich die Besitzer, also die Owner von den Teams, die dann letztendlich die Spieler feuern und sich trotzdem hinsetzen? Die Reaktion war stark, aber es war eine ganz, ganz andere. Es war nämlich, dass die Mannschaften geschlossen, zumindest relativ geschlossen, aufgetreten sind. Zum Teil haben sich die kompletten Mannschaften mitsamt Owner, mitsamt so zum Beispiel die Dallas Cowboys, die eigentlich so America's Team sind, das heißt so, das ist eigentlich das amerikanischste Team, ich weiß nicht, ob das auch sogar die größte Fanbase hat, also auf jeden Fall so mit das rechteste Team sozusagen, ist natürlich auch Dallas, Texas, ist natürlich auch Südstaaten und so. Und sogar da hat sich der, ich glaube, inzwischen über 80-jährige Owner mit seinen Spielern, alle haben sich Arm in Arm sozusagen eingehakt und haben sich dann einer Linie hingekniet.
Krass.
Ganz, ganz starke Geste von den Footballmannschaften. Das wollte ich nur mal kurz aufgreifen, dass ich eben finde, dass Donald Trump jetzt sogar aus den Football-Ligen sozusagen so eine Kritik kriegt. Das finde ich unglaublich gut. Aber eine ganz kurze Frage dazu: Was zum Teufel fällt ihm eigentlich
Ja,
ein?
ich
So,
wollte genau.
was meint er, wie weit seine Macht reicht, dass
Ja.
er Menschen den Protest verbieten kann? Das ist natürlich ein ganz klarer Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Und eben dann dazu, dass er meint, die Macht zu haben, Leuten zu erzählen, wen sie feuern können.
Ja, und
Also, ich
genau.
weiß
Also, wie lange hält das ein Land aus auch? Also, ein Präsident, der ganz offensichtlich von immer mehr Leuten, von immer mehr eigenen Leuten gehasst wird. Also, das ist da,
Ja.
also das es wird ja immer schlimmer. So.
Also aus dem eigenen Lager.
Das ist ja total krank. Also irgendwann muss das doch aufhören. So. Irgendwann muss doch ein Schlussstrich gezogen werden. Das kann ja so nicht weitergehen. Ich meine, der Präsident ist ja dafür da, um sein Land zu repräsentieren. Und wenn also wenn es jetzt schon anfängt, dass gesamte Sportmannschaften, und ich meine, Amerika lebt ja von ihrer Entertainment-Industrie und gerade NBA, NFL, NBL, diese großen Ligen, so, das ist ein Riesenpunkt in Amerika. Also quasi das Herzstück, oder das vielleicht nicht ganz das Herzstück, aber auf jeden Fall ein Riesenthema in Amerika. Ein ganz wichtiger Punkt.
Also die NFL ist auf jeden Fall die einflussreichste Liga der Welt und die reichste Liga der Welt, weil es einfach auch, es sind halt nicht so, es ist nicht die Vereinskultur, wie man sie aus Deutschland kennt, dass man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Vereine hat wie St. Pauli oder sowas, die seit Jahren als, oder weiß ich nicht, einfach als, die sozusagen als Initiative aus dem Volk sozusagen kommen, sondern eben, das sind ganz klar, sie werden Franchises genannt, die Teams und Clubs, und sie haben Besitzer und es ist ein ganz klar Business, das ist ganz klar abgesteckt, das wird auch gar nicht so getan, als wäre das nicht so. Es gibt Mannschaften, die umziehen, auf die Fanbase wird oft genug gepflegt, geschissen. Und ja, das ist halt, das ist eine ganz andere Sportwelt, als es jetzt bei uns bekannt ist. Aber ich finde eben, dass es dann auch aus diesen einflussreichen Sachen, die halt dann auch eine Tragweite haben, eben ins Politische, dass dann solche Reaktionen kommen, ist super. Und zum Beispiel gab es auch mit Steph Curry von den Golden State Warriors, also NBA-Mannschaft, die sind Meister geworden letzte Saison, und er hat also es ist typisch, dass alle Meister ins Weiße Haus eingeladen werden nach ihrer Meisterschaft, und Steph Curry und auch in der NFL haben das auch, viele Schwarze haben das auch abgelehnt, genau wie Steph Curry, die sind nicht ins Weiße Haus erschienen, und dann hat Donald Trump für Steph Curry die Einladung im Nachhinein zurückgezogen. Also eine nicht wahrgenommene Einladung.
So ein beleidigtes dann als Kind,
gesagt, ja, du warst ja auch gar nicht genannt, so ungefähr. Das ist natürlich eine absolute kleine, so eine Reaktion eines kleinen bockigen Kindes, aber es zeigt auch ganz klar, was da für Missstände herrschen. Und ich habe inzwischen einfach nur noch Mitleid mit den Amerikanern, weil ich das Gefühl habe, dass sie eigentlich gar keine mehr
will. Hat das nur Steph Curry gemacht, oder war da auch das ganze Team geschlossen dahinter?
Das weiß ich jetzt nicht. Also es war nicht das ganze Team, das ist ganz sicher. Also die meisten gehen halt trotzdem noch hin immer. Das war jetzt auch bei NFL letztes Jahr so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt inzwischen nicht mehr so wäre, wenn es eben 2018 im Februar wird der Super Bowl gespielt. Wenn der Meister dann, ich weiß nicht, wird irgendwie ein paar Monate später gehen die dann meistens hin. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Aufkommen deutlich, deutlich weniger wird als beim letzten Mal. Aber ich finde generell, es ist ein guter Protest, dann zu sagen, nö, deine Einladung geht mich an, ich möchte dich nicht sehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich finde da eben, das ist eben so ein zentraler Punkt der amerikanischen Kultur. Ich meine, Sport ist auf jeden Fall Kultur. Dass das eben dazu führt, weiß ich nicht, dass es solche Missstände aufdeckt und dass es eben zeigt, wie tiefreichend doch die Verachtung für Donald Trump ist. Das beruhigt mich auf eine Art und Weise, auf der anderen Seite macht es mich einfach, ich weiß nicht, ich habe inzwischen Mitleid mit den Amerikanern, auch mit denen, die ihn gewählt haben, die gehofft haben, weiß ich nicht, die sich von irgendwas von jemandem einlullen lassen, kann ja dem besten mal passieren. Aber jetzt gibt es noch eins, Impeach the Orange und ab dafür.
damit ist eigentlich alles gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, was muss noch passieren, dass der endlich impeached wird? Also wirklich, was muss noch passieren?
Ich wollte das Thema auch nur kurz anschneiden.
Ja,
das war jetzt dann. Das war noch eine Sache, die jetzt die Woche passiert ist, wo ich dachte, dass es doch wert wäre, das eben zu
besprechen. Ja, voll, ey. Also es ist echt wirklich verrückt. Auch jetzt in Bezug vielleicht noch auf den Hurricane, den aktuellen Hurricane in Puerto Rico. Hast du es mitbekommen? Der Hurricane Maria, der momentan in Puerto Rico herrscht.
Ja,
da war ja Trumps Reaktion auch. Ich glaube, erstmal gab es gar keine Reaktion. Und dann hat er nach Tagen irgendwann getweetet. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie so sinngemäß, der Hurricane in Puerto Rico ist schrecklich und wir müssen helfen oder irgendwie sowas. So halt, aussagslos, und auch, dass das immer so lange dauert, bis da drauf reagiert wird. Ich meine, sonst war es immer so, oder generell ist es so, wenn so eine Naturkatastrophe herrscht oder irgendwas Schlimmes passiert, Terroranschlag oder sowas, dann ist eigentlich nach wenigen Stunden ist da eigentlich schon ein Statement so. Und das ist auch irgendwie die Pflicht. Also, dass es nicht mal schafft, einfach so ein Statement irgendwie vorbereitet oder so, eben kurz abzulesen und dem Volk mitzuteilen. Einfach als Anteilnahme. Ich meine, ob man das dann feiert oder nicht, es geht einfach nur darum, dass es macht so, wie es sich gehört für den Staat so überhaupt. Und das ist einfach krass, dass das nicht passiert und dass es dann über Twitter kommt. So, das ist so, Alter. Wow.
Ja.
Also das nochmal am Rand irgendwie, aber das ist echt, also mit Trump,
Ja.
keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Und, ja.
Also ich glaube, wir können dann auch mit so ein bisschen damit
Ja,
abschließen. Ich
bitte.
denke, also vor allem halt mit NFL, mit dem Hinknien, mit dem Protest der Schwarzen, mit der Reaktion von Trump und auch vielleicht als kleinen Einspieler sozusagen für unser folgendes Thema, mich, das die Reverse Racism, würde ich ganz gerne noch jetzt unsere Spotify-Playlist um ein Lied bereichern. Es ist ein Lied, was meiner Meinung nach aus den letzten, boah, ich weiß jetzt nicht genau, wann das erschienen ist, ehrlich gesagt. Es ist doch mal ein bisschen älter. Es ist eins der politisch aussagekräftigsten Lieder, die dieses Thema adressieren, meiner Meinung nach. Und das ist nämlich White America von Eminem.
Hier.
Ich muss sagen, total, also mein Lieblingslied von Eminem. Zumindest ganz oben mit dabei. Ich finde es bei Eminem schwer zu sagen, weil einfach alles ziemlich geil ist, oder zumindest das
Ja,
meiste.
stimmt.
Aber White America ist doch auf jeden Fall echt Bombe. Ja, also ich würde sagen, hört euch das mal kurz an. Hört mal auf den Text. Das Lied ist sehr aggressiv, das weiß ich, aber der Text, es lohnt sich auf jeden Fall mal ganz genau hinzuhören. Ja, weiß nicht. Olli, willst du noch was sagen? Du kennst es
Ja, ich
sicher
kenne das
auch
auch und es ist
wahrscheinlich.
auch eins meiner Favorite Tracks auf jeden Fall von Eminem. Ich finde auch Mosh ziemlich geil, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht,
Auf jeden
was
Fall.
die Politik von Bush damals kritisiert hat.
Genau, genau, genau.
Ja, total nice. Was ich auf die Playlist packen will diese Woche, geht es bei mir momentan musikalisch um das Projekt BSMG, Brüder schaffen mehr gemeinsam. Habe ich, glaube ich, letzte Folge schon angesprochen. Platz an der Sonne ist jetzt raus seit letztem Freitag. Und ja, ich finde es total nice, weil es einfach ein Album ist, das so ein wichtiges Thema wie Rassismus, Kolonialismus erstmal überhaupt anspricht und das Thema auf die Plattform bringt oder dafür eine Plattform schafft. Und von dem Album würde ich auf die Playlist packen, den Track mit allen notwendigen Mitteln. Auf jeden Fall ein
Ja.
sehr starker Track, ein sehr ja, lauter Track auch, aber steckt einfach unglaublich viel Power hinter und ja, man sollte sich das auf jeden Fall mal geben und das ganze Movement auch supporten, meiner Meinung nach, weil es, denke ich, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung geht, was Bekämpfung von Rassismus und ja, auch Aufklärung von afrikanischer Kultur geht und das Ganze einfach ein bisschen, also ob man es jetzt feiert oder nicht, also erstens muss man vielleicht mal sagen, dass es total geil ist, geil produziert ist, das ganze Album ist top produziert,
Auf jeden
die
Fall.
Musik an sich ist echt,
Ja.
das ist der neueste Shit quasi, also es ist total modern, es ist, wie gesagt, geil
Ist so
produziert.
frisch.
Das ist
Es ist
einfach
echt
frisch
frisch.
so. Und ja, ob
Ja.
man dann da inhaltlich, ob man sich da irgendwie angesprochen fühlt oder nicht, ist eigentlich erstmal egal, aber ja, man soll es auf jeden Fall mal auschecken, finde ich.
Also zum Album muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, welches Lied das ist, das werde ich aber ja gleich hören, wenn es dann auf der Spotify-Playlist steht. Ich habe mir das Album neulich im Auto angehört und habe auch so gut wie ich konnte eben hingehört. Ich finde, da sind auf jeden Fall einige Brecher dabei, die eben richtig, richtig gut sind. Und ich finde auch das ganze Konzept dahinter, eben die afrikanische Herkunft der vielen, vielen Deutschrap-Artisten, ja, also Artists eben aufzugreifen. Und da eben Artisten, ja, ich habe
Ich
Artisten gesagt, weiß nicht,
weiß.
ob das so gut rüberkam, aber ich habe Artisten
Ja.
gesagt. Und ich finde auch, dass das auf jeden Fall von einfach auch musikalisch gut reingeht. Sehr gute Leute dabei. Ich finde das Movement generell gut. Auch Lieder wie Jesse Owens, was ja schon im
Ja,
Voraus
mega.
veröffentlicht wurde, sind einfach geil. Deswegen gönnt euch die beiden Lieder erstmal und dann könnt ihr euch gleich anhören, worüber wir mit Aino geredet haben in Sachen Reverse Racism. Es geht ja doch ein bisschen als auf dieselbe Schiene. Viel Spaß damit. So, dann wollen wir jetzt mal kurz über Reverse Racism reden, wie wir es auch in der letzten Folge kurz angekündigt haben. Wir haben uns dazu überlegt, dass wir mal einfach jemanden einladen, der dazu auch mal eine Meinung hat und die auch mal gerne preisgeben möchte. Das ist meine gute Freundin Aino und ja, die ist jetzt uns zugeschaltet. Aino, stell dich doch mal eben kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und genau, ich bin Aino, ich studiere Politikwissenschaften und wohne in Berlin. Also ich studiere jetzt im vierte Jahr fange ich jetzt an. Und ja, ich mache hier gerne, sehr, sehr gerne bei dem Thema mit, weil ich es sehr spannend finde, weil es halt so kontrovers ist. Und darum freue ich mich hier auf die Diskussion mit euch.
Sehr schön. Ja, also wir haben uns hier,
Nice.
weil es halt auch mal ein sehr kontroverses Thema ist, haben wir uns doch, würde ich sagen, besser, deutlich besser vorbereitet als für manch andere Themen. Muss ja doch aufpassen, was man sagt. Aber Olli, möchtest du einfach mal sonst eben kurz anfangen mit etwas?
Ja, ich denke, es ist vielleicht ganz klug, wenn man mal erstmal über die Definition spricht, so, weil ich habe jetzt einfach mal gegoogelt und habe einfach die aus dem Duden genommen, weil ich denke, dass es vielleicht die am zutreffendste ist. Und da heißt es eben, dass Rassismus eine Lehre bzw. eine Theorie ist, die meist einen ideologischen Charakter trägt und die zur Regelung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus etc. entwickelt wurde. Und nach der Theorie bzw. Lehre der Mensch bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderer von Natur aus über bzw. unterlegen sein sollen.
Ja.
So erstmal die Definition.
Also ich
Kann man das so stehen lassen?
das ist eine sehr lange
ich
Definition,
würde
muss
es,
man
glaube ich,
stehen
ein
lassen.
bisschen, also zumindest wie ich das kenne aus der Debatte, vor allem halt bei Reverse Racism hat sich die, glaube ich, ist das so ein bisschen die einfache Definition, also wo es um eine unterschiedliche Behandlung geht, aber so ein bisschen die weitergeführte Definition geht vor, oder was in der, finde ich, meiner Meinung nach fehlt, sind die Themen einmal die Privilegien und Machtstrukturen. Und meiner Meinung nach kann man sowohl Rassismus als auch Reverse Racism eigentlich nicht ohne diese zwei Punkte sehen, weil halt vor allem die Macht, also weil Rassismus, also es kommt halt darauf an, ob man Rassismus individuell sieht oder strukturell. Und strukturell ist dann halt durch Institutionen, ja,
Also
so,
das
ja.
gibt ja den Unterschied zwischen, genau, also
Ja.
systematisch beziehungsweise institutioneller Rassismus, der auch
Genau.
heutzutage
Und in solchen
überwiegend
Fällen
auftritt,
kann, muss man halt
wahrscheinlich.
dann meiner Meinung nach
Ja.
Macht als Form irgendwie anders also mit einbeziehen, als wenn man jetzt nur über eine andere Behandlung von Person A gegen Person B redet. Also eigentlich, das würde ich, glaube ich, noch damit rein tun, wenn ich der Duden wäre. Aber
Okay.
ich weiß nicht, was ihr dazu sagt oder will.
Ja, nee, macht Sinn. Also, nee, ich sehe, also ich muss auch so verstehen, weil wenn man über Rassismus redet, dann muss man ja auch über die Geschichte reden oder über die Geschichte der Leute, denen es betroffen hat oder die betroffen sind immer noch und über die Jahre betroffen wurden. Und ich habe da zum Beispiel bei mir in der Uni meine Dozentin, die auch sehr engagiert ist, was das Thema angeht. Hat uns einen Kabarettisten gezeigt, der heißt Amar Rahman. Vielleicht hast du schon mal was
Ja,
von ihm gehört, oder vielleicht kennst du sogar ein
das
Video
kenne ich,
dazu.
ja.
Ja, okay, weil genau, weil das fand ich nämlich ganz interessant. Der hat nämlich gesagt, also Reverse Racism, also sinngemäß existiert nicht. Und wenn es existieren würde, dann müsste man eben mit einer Zeitmaschine zurückreisen in die Zeit, als Europa die Welt kolonialisiert hat und Zentralasien und so weiter Afrika ausgebeutet hat. Und müsste das quasi umkehren und das halt auf Europa ja, umdrehen halt. Und dann könnte man davon sprechen. So. Und
Ja.
ja, das ist ja ziemlich einleuchtend, weil man kann ja nicht, man kann das ja nicht gleichsetzen. Ich sag jetzt mal, Beleidigung von Schwarzen gegen Weiße hat ja nicht das gleiche Gewicht wie das, was Schwarze in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren durchmachen mussten. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich
Ja.
finde auch, dass man auf jeden Fall vorsichtig an das Thema herangehen muss. Vor allem, wir sind halt alle drei weiß. Deswegen ist es
Ja.
eben so ein bisschen die Outside Perspective sozusagen, also Perspektive, die
Ja,
jetzt
auf
nicht
jeden
von jemandem,
Fall,
der
ja.
mittendrin steckt. Deswegen versuchen das natürlich möglichst ja, unparteiisch und möglichst
Klar, man
realitätsgetreu
bewegt sich da
sozusagen
immer auf
dann
einem
ein
schmalen
bisschen,
Grat, ja.
wiederzugeben oder ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe eben jetzt einen Artikel noch gelesen, der ist vor ein paar Tagen bei der kanadischen Version von Vice erschienen. Das ist von Manisha Krishnan, das ist die Autorin. Und sie sagt eben, dass es prinzipiell unmöglich ist, einer weißen Person gegenüber rassistisch zu sein. Dazu erzählt sie halt auch eine ziemliche Geschichte mit vielen kanadischen Einzelheiten, die jetzt eben auch in letzter Zeit passiert sind. Da werde ich jetzt nicht super drauf eingehen. Aber sie sagt eben, dass die, Moment, ich habe es hier aufgeschrieben. Sie sagt, die Geschichte der Weißen als tatsächlich unter. Moment mal. Ach so, ja, Entschuldigung. Dass die Weißen eben sozusagen nie wirklich die Unterdrückten natürlich waren. Und dass es eher ein bisschen ist von Rassismus im Sinne von Chancenungleichheit versus. Also ein Reverse Racism wäre dann eher ein verletzte Gefühle, wenn man eben. Begriffe sozusagen entgegengeworfen kriegt, die man als rassistisch deuten könnte, wenn, also wenn halt gegen Weißen gerichtet sind, das aber eher dann, dass eben die Gefühle verletzt werden, als dass jetzt irgendwie nur Chancenungleichheit herrscht. Und ich finde, das ist auch relativ zutreffend, weil man das eigentlich gut so, finde ich, auch ein bisschen zusammenfassen kann, die Problematik, sage ich mal. Und ja, es gibt da noch verschiedene
Weil es das eigentlich verschiedene ja zeigt, dass es nicht
zum Beispiel
nur,
denken 52%.
Ist ja irgendwie, ich glaube, es ist ein bisschen versetzt, oder?
Ich glaube, das Internet ist gerade abgerissen. Ich habe hier nichts gehört.
Ich glaube, das hat, ich glaube, irgendwas hat gerade nicht funktioniert. Also bei mir ist auch nichts angekommen gerade.
Bei mir auch nicht. Ich glaube, Aino verschwindet gerade.
Okay. Aber was von hört ihr mich
von
oder nicht?
Stream hier. Ja, ich glaube, sie ist weg.
Nein, echt? Warte mal.
Wir schneiden das raus und
ja, genau, vielleicht muss ich einmal raus, kurz meinen. Nein, ich muss einmal ganz kurz meinen Ort.
Da kommt wieder ein bisschen was durch.
Warte mal. So. Ich gehe mal ins andere Zimmer. Vielleicht geht es besser. Vielleicht gehe ich mal hier bei meiner Mitbewohnerin.
Ja, jetzt.
So.
Ja, da können wir sowieso gerade den ganzen Batzen rausschneiden, weil ich mir irgendwas aufgeschrieben habe.
Könnte
ich
das
nicht
raus?
Verstehe.
Sorry. Könnte das.
Ja, wir schneiden das alles raus, kein Problem.
Okay. Ja, gut, ich hoffe, jetzt geht's.
Wir können im Prinzip alles rausschneiden, was ich auch gesagt habe. Das war nämlich auch irgendwie alles unbedingt auf den Punkt.
Willst du vielleicht nochmal mit deinem Punkt weitermachen, Bene? Oder nochmal anfangen?
Ja, ich würde den ganz gerne nochmal einmal kurz
zu meinen Gedanken sagen. Ich kann am Anfang ja nochmal kurz sagen, dass es gerade Verbindungsprobleme gab. So.
Ja. Auch nicht so egal, wenn wir es rausschneiden, ist ja egal.
Okay, ja, gut, aber dann ist es so abgehackt, weißt du?
Ja, das stimmt. Okay. Also wir hatten gerade etwas Verbindungsprobleme. Ich würde jetzt einfach nochmal anfangen, wo wir gerade aufgehört haben. Also ich habe einen Artikel von Vice Canada gelesen, von der Autorin Manisha Krishman, der ist vor ein paar Tagen erschienen. Und sie sagt, dass es prinzipiell unmöglich ist, einer weißen Person gegenüber rassistisch zu sein. Dazu will ich eben auch kurz aufführen, es gibt also 52% aller weißen Amerikaner meinen, dass die Diskriminierung gegenüber genauso schlimm ist, wie zum Beispiel bei Schwarzen oder anderen Minderheiten. Das ist, finde ich, erstmal absolut erschreckend, finde ich. Das ist natürlich, keine Ahnung, das kann ja gar nicht zutreffen, so ungefähr. Und eben, das ist die Äußerung, die einem als Weißem sozusagen entgegenkommen manchmal, die man als rassistisch deuten könnte, sind eher so Gefühle verletzen als eine Chancenungleichheit, wie es ja zum Beispiel bei Minderheiten der Fall wäre. Habt ihr dazu noch irgendwas? Das meint ihr da vielleicht nochmal Aino eben kurz?
Ja.
So, dass es Chancenungleichheit wäre gegen Gefühle verletzt?
Ja, für mich ist genau das eigentlich. Also, dass das eine halt was Persönliches ist und das andere dir halt eventuell dein komplettes Leben verändern kann irgendwie. Und das ist halt das Problem, wenn man im Grunde vielleicht die gleiche, also in der Situation könnten es die gleichen Worte sein oder die gleiche irgendwie was einen verletzt, aber die Reaktion oder die Konsequenz davon ist ja so unglaublich unterschiedlich. Also das eine ist halt wirklich, wie du gesagt hast, Gefühle verletzen und das andere ist, du kannst vielleicht nicht den Job kriegen oder du kannst nicht an die Universität oder du wirst von einem Polizisten eher angehalten irgendwie in den USA als schwarze Person. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also man kann die Behandlung nicht so als sich stehend sehen. Das geht einfach nicht, wenn man über Rassismus redet, sondern man muss die Umstände und sozusagen den Kontext sehen. Und das ist dann wahrscheinlich so, die 52% sehen das halt überhaupt nicht, sondern sehen wirklich nur sich als persönliche oder als Person, wie sie halt irgendwie scheinbar unfair behandelt worden sind. Also ich würde da dir total zustimmen, der Autorin.
Ja, die Argumentation.
Aber wie siehst du das zum Beispiel, wenn das jetzt, also es ist dann ja mit den Umständen eben, jetzt zum Beispiel in Afrika, also ein Freund von mir, der ist halb aus Ruanda und halb aus Holland, hat einen holländischen weißen Vater und der sehr lange in Afrika eben gelebt hat. Und
in
dem
Ruanda
sind eben auch?
Auch.
Bitte?
In Ruanda auch? Oder?
Ich glaube, das ist verteilt in Afrika, in verschiedenen Ländern so ungefähr passiert, aber ich glaube unter anderem auch in Ruanda. Dass da eben auch durch die Polizei zum Teil, dass er da auch manchmal Nachteile gespürt hat. Meinst du, dass es dann einfach nur die ruandische Polizei ist, die jetzt hier, sage ich mal, generell vielleicht unfair handelt gegenüber den Menschen, die sie anhält, also egal ob weiß, schwarz oder dergleichen. Oder meinst du, dass es dann eben diese Umstände sind, die sowas auch verändern können? Weil ich finde, in der westlichen Welt ist es vielleicht eine andere Sache als jetzt zum Beispiel in Afrika, wo eben die Weißen tatsächlich eine Minderheit darstellen.
Ja, also das ist sowieso, ich glaube, der Kontext ist sowieso erstmal das Wichtigste, obwohl ich halt nicht weiß, ob in alten Kolonialländern die, man ist dann zwar eine Minderheit, also weiße Menschen sind vielleicht von der Anzahl eine Minderheit, aber von den Machtstrukturen in vielen Ländern nicht. Also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Ruanda und mit der spezifischen Geschichte davon, darum kann ich da nicht genug zu sagen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel in Südafrika, obwohl theoretisch die Weißen komplett die Minderheit sind, sind die Machtstrukturen, was so Land, was Arbeit angeht, so unglaublich ungleich verteilt, dass im Grunde man nicht davon reden kann, dass es eine richtige Minderheit ist in dem richtigen Begriff. Und ich glaube darum, also das kommt dann, glaube ich, sehr auf den spezifischen Ort an. Also das muss man, ich glaube, darum kann man sowas dann sehr schlecht generell sagen. Dafür müsste ich ein bisschen mehr über Ruanda wissen und oder über die Polizei und irgendwie so. Aber ich glaube, jetzt direkt auszugehen von, also wäre falsch, direkt davon auszugehen, nur weil man von der Anzahl her die Minderheit ist, dass deswegen also Reverse Racism auf einmal dann möglich ist. Ich glaube, da müsste man noch mehr die Machtstrukturen im Land erstmal analysieren, um dann halt irgendwie zu gucken, wie oder auf was es beruht. So.
Oder das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und ich finde auch vor allem, also in Südafrika ist ja auch bekannt für die Geschichte mit Apartheid. Das ist ja quasi ein holländisches Wort, also aus dem Holländischen.
Echt?
Das, deswegen wird es auch mit D geschrieben am Ende, zumindest im Englischen. Und das ist ja sehr bekannt dafür, dass eben solche Strukturen davor geherrscht haben und auch eben tatsächlich noch nicht ganz hergestellt ist, die Gleichheit sozusagen. Ja. Und das ist natürlich auch Kolonialisierung, ist auch ein großer Punkt natürlich in ja, generell in der Weltgeschichte, wo eben Rassismus vermehrt aufgekommen ist.
Ja, total. Ja.
Ja. Olli, hast du noch irgendwelche Punkte, die dich jetzt gerade
drücken? Ja, um vielleicht nochmal auf die Definition zurückzukommen. Also ich glaube, das Problem von denen, die sagen, dass Reverse Racism existiert, oder die Hauptargumentation ist halt, dass Reverse Racism einfach nur Racism ist. Also Rassismus ist egal, gegen welche Hautfarbe es geht. Sobald du jemanden aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft oder Religion oder wie immer denunzierst oder degradierst, dann ist es Rassismus. Unabhängig von irgendwelchen Geschichten oder sonst was. Und die sagen dann halt immer, man muss halt auf die Gegenwart und auf die Zukunft gucken und nicht in die Vergangenheit so. Und deswegen es ist wahrscheinlich schwierig, da einen gleichen Nenner zu
finden. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist schwer.
Nee, erzähl.
Ja, nee, also ist es gerechtfertigt, das so zu sagen, dass Reverse Racism einfach nur Racism ist, weil sobald man halt sagt, ja, du weißer, was weiß ich so, du Weißbrot oder so, dann ist es direkt Rassismus. Aber ja, nicht auf dem Level, wie wenn du sagst, du Nigger so oder was weiß ich.
Nee.
Und wie einen Schwarzen irgendwie beleidigt aufgrund seiner Hautfarbe. So, ist es das Gleiche? Ist es auf einem Level oder muss man da irgendwie
differenzieren? Also für mich muss man hundertprozentig differenzieren, weil man halt nun mal in eine Geschichte reingeboren ist. Also natürlich muss man auf die heutige Zeit gucken, also wir leben halt in der heutigen Zeit, aber man kann nicht die Geschichte, vor allem wenn es halt so neue Geschichte noch ist. Also ich meine, es ist jetzt nicht irgendwas, was vor 500 Jahren passiert ist. So, es ist sehr neu und oder immer noch, also es ist immer noch eigentlich konsequent aktuell. Und ich glaube, darum ist es falsch, irgendwie das auf einen Nenner zu legen. Und vor allem, ich glaube, das ist es, so eine Argumentation kommt halt dann auch von Weißen. Also, es ist irgendwie sehr, also ich glaube, meiner Meinung nach ist es ganz oft von einer Person, wo man, oder die sich nicht richtig vorstellen kann, was für eine Art von Diskriminierung es überhaupt noch gibt. So, und wenn man da überhaupt keine Idee von hat, das vielleicht nirgendwo in der Schule gelernt hat oder noch nie ein Buch dazu gelesen hat oder noch nie mit jemandem drüber geredet hat, dann kann man sich vielleicht überhaupt nicht vorstellen, was es überhaupt noch für krasse Arten der Diskriminierung gibt. Und dann verstehe ich diese Meinung, weil dann sieht man ja nicht den Unterschied. Aber, dafür muss man halt, also ich glaube, wenn man Leuten zuhört und die Geschichte sich anguckt und so ein bisschen da offen und empathisch für ist, dann glaube ich eigentlich schon, dass viele Leute verstehen würden, dass es halt eben nicht das Gleiche ist. Aber ich glaube, da wird halt zu wenig drüber geredet oft, oder irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass viele Leute da nicht so drüber nachdenken.
Bin ich voll bei dir, wobei genau das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, habe ich aus einem YouTube-Video von einer Schwarzen tatsächlich. Und ich habe auch auf YouTube sehr viele Videos von Schwarzen gefunden, die eben genau das angesprochen haben, dass Reverse Racism einfach nur Racism ist.
Ja.
Und deswegen hat mich das halt auch so gewundert. Also, ja.
Aber muss man da nicht zurück zur Definition von Rassismus? Was ist der Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung? Ich finde, das ist eben dieses Systematische, was dahinter steckt oft, was dann eben zu Rassismus macht und nicht zu Diskriminierung.
Ja.
Weil es ist wieder ein bisschen die Chancenungleichheit gegen Mann, der hat Weißbrot zu mir gesagt.
Genau, das ist
es. Weil das ist letztendlich, okay, man wird Weißbrot genannt.
Ja.
was jetzt nicht angenehm ist oder so, auf gar keinen Fall. Ist mir persönlich Gott sei Dank auch noch nie passiert. Und ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied, weil ich glaube, es gibt wenige Schwarze, die noch nie mit rassistischen Termen angegriffen wurden oder zumindest irgendwie dem entgegengekommen sind, zumindest in der westlichen Welt. Ich weiß, dass hier in Holland sind die Leute rassistischer, als sie glauben. Sie sagen immer, ja, ich sag's ja nur so zum Scherz, aber sie sagen es halt. Und das kriege ich in meinem direkten Umfeld ziemlich viel mit. Stört mich tatsächlich auch erheblich, wenn dann irgendwelche Freunde von mir, weiß nicht, so nach dem Motto, ja, hast du das geklaut oder was? Und das ist irgendwie immer so, ah.
Ja. Ja, man kann sich halt genau auch relativ leicht dahinter verstecken. Oh, sorry.
Nee, ich wollte gar nicht, ich wollte nur zustimmen.
Achso, ich meine, man kann sich halt relativ leicht dahinter verstecken, einfach zu sagen, ja, das war doch nur ein Witz so. Das ist so, ja, it was just a prank, so. Das ist halt billig so, das funktioniert halt nicht.
Ja,
das stimmt schon.
Ja. Und ich glaube, wo ich ein bisschen drüber nachgelesen habe, jetzt bevor ich hier, als du mich gefragt hattest, Bene, war also auch ein Artikel und da wurde dann darauf hingewiesen, dass ganz oft dieser Reverse Racism Claim so ein bisschen eigentlich auf Reaktion von irgendwie Empowerment von schwarzen Personen oder von Minderheiten kommt. Also dass man sagt irgendwie, es gibt dann zum Beispiel einen Safe Space, wo nur schwarze Menschen oder Latinos oder wie auch immer oder also ne gibt und dadurch als Reaktion wird dann gesagt von oft der weißen Mehrheit, das ist Reverse Racism, weil ich darf da nicht mitmachen. Und das, da war sogar auch in, also ich war jetzt letztes Semester in Paris und das war irgendwie so eine ganz interessante Debatte, weil nämlich es gab irgendwie so ein Afro-Festival, hieß das, wo es halt so diese Safe Spaces gab und das war aber von der Stadt aus auch mit organisiert und es gab halt drei Veranstaltungen, wo keine weißen Menschen mitmachen durften. Und dann gab es dann eine riesige Debatte darüber, ob das halt rassistisch ist oder nicht. Am Ende wurde es dann sogar nicht mehr von der Stadt übernommen. Also sie mussten sich andere Räume suchen, weil halt die Stadt gesagt hat, wir können als Land nicht oder wir können als Stadt halt, als Öffentlichkeit nicht was anbieten, wo nicht alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen dürfen. Aber da hatte ich dann wirklich mit vielen Leuten die Debatte, wo auch wirklich viele Leute diese, also eher diese Seite übernommen haben dann eigentlich. Und ich finde es aber auf einer anderen Seite, also ich finde es, als ich mich dann so ein bisschen eingelesen habe, fand ich diese Argumente, dass man halt manchmal vielleicht als Gruppe so einen Safe Space braucht, erstmal, weil es halt so eine Diskriminierung gab und weil du im Alltag immer diese Diskriminierung erfährst, dass du es vielleicht auch manchmal brauchst, innerhalb dieses Platzes sozusagen zu sein, ohne die Diskriminierung zu erfahren. Und also ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, das ist irgendwie auch nochmal so eine andere Seite von diesem Reverse Racism.
Ja, also ich finde das tatsächlich eine ganz schwierige Sache, weil das ist genau wie das Black Lives Matter, finde ich. Das ist auch so ein bisschen, dass da eben oft, wenn sich ein Weißer dann da irgendwie Sympathien zeigt dazu und eben auch mitmacht an den Veranstaltungen, dass das eben oft eher feindselig begegnet wird. Und das muss ich sagen, ich verstehe es einfach nicht ganz, dass wenn man da mitmachen will als friedlicher Teilnehmer, jetzt nicht als, natürlich kann ich mir vorstellen, dass es eben auch eine gewisse Gefahr gibt dann bei solchen Veranstaltungen, dass dann eben Leute kommen, die da eben sagen, okay, das finden wir scheiße, wir finden nämlich irgendwie jetzt, wir finden Schwarze scheiße, deswegen sagen wir jetzt, okay, wir gehen da hin und machen das und wir crashen das. So, das, die Gefahr läuft natürlich, gibt es natürlich, wenn dann da halt, sag ich mal, andere rein dürfen. Aber ich finde es doch generell, ist es doch schön, wenn man da zusammenhält und Rassen, ja dann eigentlich, was heißt Rasse? Ich finde Rasse ist schon eigentlich ein falscher Begriff, weil wir sind irgendwie immer noch alles irgendwie Menschen, ne? Deswegen finde ich das irgendwie verkehrt. Aber wenn man irgendwie hautfarbenbedingt deswegen nicht teilnehmen kann, dann sehe ich irgendwie nicht wirklich, dass das irgendwo besser ist.
Ja, ist total kontraproduktiv, finde ich auch. Ich habe auch, gut, dass du über Black Lives Matters redest, weil das wollte ich auch sprechen. Ich habe da nämlich auch halt von diesen Leuten, die gesagt haben, Reverse Racism gibt es, die haben halt auch oft dann Black Lives Matters als negatives Beispiel aufgegeben, die halt auch irgendwie teilweise mal negativ aufgefallen sind, weil sie zum Beispiel gesagt haben, dass die weiße Rasse niedriger dargestellt oder niedrigeren Stand hat als die Schwarze. Und das ist halt dann eben, also schade einfach, weil das halt genau das Gegenteil ist und genau das, was den Schwarzen passiert ist, die dann halt eben umwandeln. Und wenn so eine große Organisation wie Black Lives Matters dann sowas von sich gibt, also ich hoffe, dass das stimmt. Ich habe das jetzt, also ich habe es mehrfach gelesen. Ich weiß ja nicht, ob die Quellen jetzt hundertprozentig richtig sind, aber also man muss sich ja dann irgendwie auch dann daran halten, was man so erstmal. Und also wenn das ist, sehr kontraproduktiv, als gerade als so eine große Organisation wie Black Lives Matters dann sowas zu tun.
also für mich sind es irgendwie zwei verschiedene Sachen, weil, also, da, oder so halb, weil das erste, ich verstehe es auf eine Art, also die, oder die Theorie dahinter ist, dass man, dass halt weiße Personen dann nicht mitmachen, ist halt, dass man im öffentlichen Raum der weißen Person mehr geglaubt wird, dass die eher Redeanteil kriegt und dass deswegen schwarze Personen oder zum Beispiel auch Frauen, also im Grunde allgemein Minoritäten, deswegen nicht zu Wort kommen. Und dass dann diese Umkehrschluss ist, wenn man halt einen Ort hat, wo es keine weißen Personen gibt, in dem Fall jetzt, dann gibt es diese Hierarchie nicht von Redeverhalten. Das ist die Theorie dahinter. Ich kann es irgendwie, also ich glaube, also ich kann es irgendwie so theoretisch auch nachvollziehen. Ich sehe auch die Kritik da dran, aber ich kann mir halt, also, naja, ich kann es glaube ich nicht so, ich kann es mir einfach nicht persönlich vorstellen, wie es sein muss, in der Situation zu sein. Ja. Darum würde ich da mich ein bisschen so von distanzieren, irgendwie, da das zu werten. Und das mit Black Lives Matter ist auf jeden Fall, also das für mich dann einen Schritt zu weit. Weil ich glaube, also das finde ich dann, also das ist dann im Grunde auch Rassismus nach der Definition, weil man ja wirklich Race oder eine Hautfarbe übereinander stellt. Also dann geht es ja auch nicht mehr um Diskriminierung, sondern um klare Aussagen über halt irgendwie Rassen oder, also ich meine, das ist ja eigentlich eine Rassentheorie, die man, auf die man sich nicht beziehen sollte. Eine
Ungleichheit der Rassen irgendwie her, dann also eben das, andersrum. Ja. Und deswegen, von daher wahrscheinlich dann einfach der Begriff. Aber ich habe es eben, also ich habe auch was Ähnliches tatsächlich gelesen über eine Veranstaltung an der Universität, das war auch so ein Safe Space, wie du schon angemerkt hattest, Aino. Und da waren halt Weiße dabei und die waren auch willkommen. Aber sie wurden halt gebeten, doch von den vorderen Reihen sich bitte in die hinteren zu setzen. Und das weckt für mich ein bisschen Erinnerung, das ist Erinnerung, ich war natürlich nicht dabei, aber es Apartheid, da mussten schwarze Menschen hinten im Bus sitzen. Irgendwie kommt es dann ja wieder. Ich bin zwar auch ganz klar der Meinung, dass die Schwarzen, also jetzt in diesem Fall die Weißen bei einer Veranstaltung in einem Safe Space sozusagen sich nicht nach vorne drängen müssen und sich in die erste Reihe setzen müssen. Das stimmt natürlich absolut. Das ist nicht deren Veranstaltung letztendlich. Dann sollen sie sich doch im Hintergrund aufbehalten, aufhalten. Aber dann die Bitte auszusprechen, dass man sich doch bitte hinten hinsetzt, das finde ich dann auch irgendwie wieder relativ kritisch und deswegen, ich weiß auch nicht, wo da irgendwie die Linie ist, und das ist eben die Sache, dass es ohne Zusammenarbeit ist Rassismus meiner Meinung nach nicht zu bekämpfen. Wenn man Rassismus bekämpfen will, dann müssen die Minderheiten, muss man einfach zusammenarbeiten, und wenn man sich dann gegenseitig ausschließt, ist das einfach nur kontraproduktiv meiner Meinung nach. Aber es ist halt ein sehr, sehr sensibles Thema, wo man eben mehr falsch sagen kann als richtig.
Aber zu Recht, also ich glaube, es ist auch zu Recht, weil es, also ich glaube, wenn man, für uns ist es halt leicht, darüber zu reden, weil wir halt nicht persönliche Erfahrungen damit haben und weil wir nicht emotional dabei werden können eigentlich, weil wir halt nicht die Erfahrung gemacht haben. Also ich kann es immer nur so sagen, zum Beispiel, ich als Frau rede auch anders über Feminismus oder über Diskriminierung von Frauen als vielleicht ein Mann, oder ich werde auch oft dann irgendwie emotional oder habe vielleicht irgendwie andere extremere Meinung dazu, weil ich es halt auf persönliche Ebene ziehe, weil es unmöglich ist, manche Sachen nicht persönlich zu sehen. Und darum glaube ich, dass es, also ja, da ist halt irgendwie, wir sind auch in einer privilegierteren Position, darüber zu reden, glaube ich.
Das stimmt.
Aber
das
natürlich stimmt. Ist es, also.
Ja. Ja, also ich finde, also halt genau das, was du gesagt hast, eben das aus einer privilegierten, von einem privilegierten Standpunkt sozusagen, eben als Nicht-Minderheit ist es natürlich kritisch sozusagen, über so einen Punkt überhaupt zu diskutieren, und ich hoffe, dass wir das auf eine Art und Weise machen, dass wir niemanden verärgern. ich versuche, also
wir sind ja schon sehr vorsichtig,
wie, das glaubst du nicht,
wie man sich ausdrückt, und dass man nichts Falsches sagt, stimmt. Dass man political correct ist. Ich hasse diesen Begriff, aber ich denke, das ist okay.
Nein, ich glaube auch, dass es okay ist, aber ich glaube, man muss sich dem nur bewusst sein.
Absolut, ich bin da voll bei dir,
Also ich finde halt, es ist etwas, womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss, egal ob man jetzt schwarz-weiß oder irgendwelche andere Hautfarbe hat. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man drüber spricht. Ich würde eigentlich ganz gerne mal hören, so ein bisschen, vielleicht ganz kurz mal, gibt es denn jetzt Reverse Racism oder nicht? Einfach mal kurz als Zusammenfassung. Vielleicht mit zum Anfang, Aino.
Für mich gibt es nicht, nee, nicht als den Begriff. Ich finde, man sollte sich man sollte es vielleicht Reverse Discrimination nennen oder irgendwie sowas, aber das Wort Rassismus mit reinzubringen, ist meiner Meinung nach falsch, weil man braucht ein Wort Rassismus, was halt diese Macht- und Privilegienstrukturen mit einbezieht. Und das, also für mich ist der falsche Begriff, aber es gibt vielleicht Praktiken, die sich ähnlich anfühlen, aber da muss man einen anderen Begriff dafür finden.
Ja. Olli, was denkst du?
Ja, so muss ich das komplett unterstreichen. So hatte ich das auch in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer gesehen, finde ich, zwischen Rassismus und Diskriminierung einfach eine Trennung ziehen muss und dass man auch mit dem Wort Diskriminierung einfach besser fährt so. Also da kann man dann natürlich, da kann man es einfacher anwenden so und sagen, wenn
Ja.
ein Schwarzer einen Weißen beleidigt, dann ist es Diskriminierung, aber das ist nicht Rassismus, weil Rassismus immer die Vergangenheit und die Geschichte mit einbeziehen muss. Und dann,
Ja.
also das ist überhaupt der Begriff, ist überhaupt, also der entsteht erst, wenn die Geschichte und wenn die Historie damit einbezogen ist. Und
Ja.
deswegen finde ich, Diskriminierung ist das bessere Wort, wenn man darum redet.
Ja.
Ja,
Ja, also
deswegen
ich.
Reverse Racism, ja, würde ich auch eher sagen, dass es das so nicht gibt.
Ja, dem stimme ich auch zu, muss ich sagen. Das ist also so wie Aino es gesagt hat und jetzt auch wie Olli es gesagt hat, finde ich es genau richtig. Ich finde halt, man muss schon noch darauf achten, vielleicht die lokalen BG, also die Umstände eben noch, dass es eben in einigen Hinsichten vielleicht etwas gibt, das dann auch, dass man nicht davon ausgeht, dass, sag ich mal, jetzt weiße Menschen nirgends Nachteile durch haben auf einer systematischen Ebene. Das weiß man einfach nicht, also das weiß ich jetzt einfach nicht. Wie gesagt, ich habe mit meinem Kumpel da Diskussion geführt und er war letztendlich der Meinung, vielleicht gibt es das ja doch. Und wie gesagt, er ist ein Schwarzer und war halt dann am Ende der Meinung, ob es das nicht vielleicht doch gibt. Ich glaube nein, habe ich mich jetzt auch nochmal deutlich schlau gemacht. Das war einfach ein Thema, über das ich mich einfach gerne informieren wollte, weil ich einfach
Ja.
das Gefühl hatte, Gott, da muss ich einfach mehr drüber wissen. Und ich fand es sehr schön, dass wir jetzt da zu dritt diese Unterhaltung drüber führen konnten. Ich würde mich noch ganz lieb bei dir bedanken, Aino, für diese, dass du hier kurz unserer Runde beigesessen hast. Und ja, vielleicht schalten wir dich ja nochmal irgendwann dazu.
Ja, sehr
Möchtest du noch
gerne.
irgendwas sagen? Leute
Ja,
grüßen oder so? Kannst du alles
kleine
machen.
Leute grüßen. Aber ja, es hat mich sehr gefreut, mit euch den Podcast hier oder ein bisschen darüber zu reden. Und ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr das Thema ansprecht und freue mich auf die weiteren Folgen von Mittwochs, oder? Ja.
Ja, Mittwoch. Richtig.
Okay.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss, Aino, danke. So, also, ja. Ich hoffe, ihr fandet es informativ, was wir jetzt gerade mit Aino besprochen haben. Ist auf jeden Fall immer ein angenehmer Gesprächspartner. Ich hoffe, das empfindet ihr genauso. Ich wollte jetzt nochmal kurz was ansprechen, was mir in der letzten Woche sehr stark aufgefallen ist. Da hatten wir mich, also wie gesagt, ich wohne und arbeite derzeit in Holland. Und da hatten wir von der Firma aus so ein Teamabend, dass wir halt mit der Firma eben abends essen gegangen sind. Und danach haben wir das Ik hou van Holland Spel gespielt. Das ist das Ich liebe von Holland, also ich liebe Holland Spiel. Das war früher wohl mal eine Sendung im Fernsehen, wusste ich auch nicht bis zu dem Abend, wo eben verschiedene Fragen gestellt wurden, Lieder geraten werden mussten mit Künstlernamen und Songtitel und dergleichen. Und das waren halt eben alles holländische Sachen und welches Team dann am Ende am meisten Punkte hatte, hatte eben gewonnen und hat am meisten irgendwie dann Holland geliebt oder so. Ja, dazu kann ich eigentlich auf jeden Fall erstmal sagen, dass ich auf jeden Fall also einen krassen Kulturschock nochmal hatte, obwohl ich jetzt seit doch über 4 Jahren in Holland wohne. Einem fällt auf, dass man Ausländer ist. So. Das war mir
Ja.
jetzt eine ganze Zeit nicht mehr so. Ich habe mich gut integriert gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Es ist mir aber nochmal vor Augen gehalten worden, dass man hier doch eigentlich doch von der Kultur her ein anderer Mensch ist. Und so ein Teamabend generell, das wäre in Deutschland ja, zumindest nach meinen Erfahrungen, relativ unvorstellbar, dass man auch mit seinem Chef unter anderem dann in einem Raum steht. Und ich meine,
Meinst
da,
du?
ja, lass mich, ich führe erstmal aus, was das genau
Okay,
alles beinhaltet.
sorry.
So.
Go on.
Also, die Sache ist, wir kamen da an und dann war da erstmal so ein Typ, der hat sich da vorgestellt. Cor hieß er, ist auch ein sehr holländischer Name. Und hat dann erstmal angefangen zu singen. Ja, es war erstmal schon so ein bisschen befremdlich für mich. Es war irgendein holländisches Lied, das ich nicht kannte. Und alle waren sofort auf 180, aber halt im positiven Sinne. Alle haben gesungen, sind aufgestanden, haben geklatscht, haben getanzt. Und ich war einfach so sofort in der Sekunde, in der ich diesen Raum betreten habe, einfach komplett lost. Ich hatte keine Ahnung, wie mir da geschah. Ich hatte von vornherein angekündigt, wer mich in seinem Team hat als Deutscher, hat auf jeden Fall ein krasses Handicap. Weil ich halt nichts weiß und ich war tatsächlich ziemlich wenig, vor allem eben bei solchen Liederrunden. Dann gab es zum Beispiel die Runde, dass dann eben ein Lied vorgespielt wurde. Da musste man auf den Buzzer hauen. Und wer als erster auf den Buzzer gehauen hat, der musste dann den Refrain singen. Okay. Und die Worte alle richtig und so. Und da hatte ich Gott sei Dank mal ein Team, der das konnte, weil ich hatte noch keins der Lieder zuvor gehört. Das waren alles so, ich weiß nicht, holländischer Polka und sowas. Also muss man sich auch echt nicht geben. Naja, also das ist mir, wie gesagt, immer nochmal aufgefallen, dass ich da eben gar nicht dazugehöre. So, es war am Ende, die letzte Runde war dann, dass jetzt alle zu diesem einen Lied oder zu den Liedern, die kommen, da gibt es zu einigen, gab es so Choreografien, so Macarena-mäßig, aber halt also auf Holländisch, oft zu einigen halt nicht. Und die Teams mussten dazu halt so gut tanzen, wie es geht. Und wenn es dazu halt keinen Tanz gab, dann sozusagen so ausgelassen, wie es geht. Ja, also da könnt ihr euch jetzt alle selber ein Bild drüber machen. Vielleicht hättet ihr da den Spaß eures Lebens. Ich fand es total lustig, da als außenstehender Betrachter. Leider musste ich doch mitmachen. Aber also es war super, davon Teil zu sein. Es war ein super, super Erlebnis. Das war das Holländischste, was ich in meinem Leben gemacht habe, glaube ich. aber wie gesagt, einem fällt doch auf, man ist Ausländer.
Musstest du auch tanzen?
Ich musste auch tanzen, ja.
Wie hast du dich dabei gefühlt? Also hast du dich dabei wohlgefühlt tatsächlich? Oder hast du genug besoffen?
Nee, gar nicht, also null.
Ja, kann ich verstehen.
Nee, ich war Fahrer.
Oh, fuck, Alter. Ja. Das ist total awkward wahrscheinlich dann gewesen. Ja, okay.
Ja, also wir haben letztendlich sogar tatsächlich gewonnen von der Gruppe her, weil wir auch so ein paar Schätzfragen hatten. Da konnte ich auch ein bisschen was mit einliefern, zum Beispiel, dass irgendwie, jetzt will ich auch, ja, irgendwie 170 Millionen geräucherte Würste im Jahr in Holland verspiesen werden. Sowas zum Beispiel, das wusste ich dann nicht. Das sind so ein Halbwissen, was man irgendwie mal mitkriegt und was man dann allen erzählt, die fragen, hä, du wohnst in Holland? Wie ist das da eigentlich so? Und dann sagt man, ja, die ersten, die 170 Millionen Rauchwürste im Jahr. Auf jeden Fall. Naja, ich frage mich halt so, das ist ja auch jetzt, wenn man im Urlaub ist, wird es dann vielleicht auch bewusst, aber es ist halt nicht so eine Langzeitsache, wie jetzt in meinem Fall. Aber man ist halt Ausländer in dem Land, zu dem man geht. Und so auch, es gibt ja auch einige einige jüngere Entwicklungen, zum Beispiel diese Gruppe Nazis, die da aus dem Ballermann geworfen wurden, wissen Nazis, dass wenn sie im Ausland sind, dass sie dann Ausländer sind, dass sie sich dann eigentlich selber hassen müssten. Wissen die das? Das ist einfach so ein kurzer Gedanke, den ich mal hatte und den würde ich jetzt ganz gerne von Olli ausgeführt haben. Ja. Erzähl mal.
Nee, also ich glaube nicht, dass sie das wissen. Nee, ich glaube, soweit denken die nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Leute, die dieses AfD-ische Nazi-Narrative so vertreten oder die da drin stecken, so die baden nur in ihrem eigenen Schmaus und die kommen da auch nicht raus und die selbst wenn sie es wollten, so würden die da wahrscheinlich nicht rauskommen, weil sie sich da drin wahrscheinlich sogar wohlfühlen. So, ich meine, ich glaube einfach nicht, dass sie über den Tellerrand gucken und ich schätze, dass das auch sehr viel mit der Erziehung zu tun hat, dass sie es einfach nicht anders beigebracht bekommen haben und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man versucht, so viel wie möglich von der Welt zu sehen und sich ein eigenes Bild davon zu machen, weil wenn das einzige Urlaubsziel immer nur Malle ist und Ballermann ist, dann ist es eigentlich klar, dass dein Weltbild sich nicht großartig verändern kann ins Positive so. Ja. Und von daher glaube ich, ja, ich glaube nicht, dass die überhaupt so weit denken, wirklich. Aha. Und ja, ich glaube halt, dass es die Erziehung ist. Also das kann eigentlich nur der einzige Punkt sein, weil ich glaube nicht, dass man von Natur aus irgendwie mit so einem beschränkten Weltbild auf die Welt kommt. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen, ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass dass die neue Generation, die Jugend, dass sich das so weiterführt, wie es sich momentan weiterführt. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass da so ein Antirassismus, so eine Antirassismus-Haltung oder Antifremdenfeindlichkeit von der jüngeren Generation auf jeden Fall ausgeht und dass von da aus in die richtige Richtung geht. So ist es mein Eindruck und da kann man nur hoffen, dass das dann wirklich auch passiert und dass das dann so weitergetragen wird. Und wenn das dann einmal passiert ist, wenn dann einmal diese Jugend, die linker ist, sag ich jetzt mal, oder links eingestellt, dass die Kinder kriegen, dass sie es dann auch an deren Kinder da weitergeben und dass sich das dann irgendwann so einpegelt und als Grundstruktur oder so sich etabliert. Ja. So ist meine Einschätzung oder meine Hoffnung.
Also glaubst du, dass es möglich wäre, durch Tourismus Rassismus zu bekämpfen? Also ich meine, das ist jetzt kein Resümee von dem, was du gesagt hast, das ist eine Frage. Glaubst du, das ist möglich? Dass man halt sagt, so, okay, wenn jetzt Menschen mehr reisen gehen und sich mehr dem Ausländersein hingeben sozusagen, dass sie sich dem aussetzen, dass man eben in einer anderen Kultur ist, wo die am meisten halt, wo wohnt oder wo gerade ist, sage ich mal, wo der tägliche Ablauf sozusagen eben, wo Dinge anders getan werden als bei dir zu Hause. Dass das aber alle anders machen als du und dass du deswegen der Komische bist. So, meinst du, das ist durch Tourismus schon machbar oder meinst du, man muss dafür vielleicht auch in einem anderen Land leben?
Nee, ich glaube, dass es dadurch auf jeden Fall machbar ist. Man muss das so sehen. Also, sobald du mal in ein fremdes Land kommst und dich vielleicht dann mit Leuten oder mit Menschen, die da leben, gegen die du vielleicht vorher Vorurteile oder so hattest, wenn du dich dann mal mit denen auseinandersetzt und mal mit denen kommunizierst, dann wirst du wahrscheinlich schnell merken, Alter, die ganzen Vorurteile, die ich hatte, das ist ja alles totaler Schwachsinn so. Das sind ja alles ganz nette Leute so. Ich meine, es gibt immer die einen, ne? Es gibt immer die Arschlöcher und es gibt die halt keine Arschlöcher sind. So. Ja. Es gibt in jedem Land Arschlöcher, das ist gar keine Frage so.
Ja, auf jeden Fall.
Es kann natürlich sein, dass du dann Pech hast und dann das wirklich mal machst, in ein anderes Land kommst und du triffst nur auf Arschlöcher so und dann hast du dann direkt wieder so dein Bild. Ne? Das ist natürlich dann ja. So unlucky.
Das ist
aber also das ist, schätze ich, das ist nicht die, also das wird nicht so oft vorkommen, schätze ich. Aber ich denke schon, dass wenn man in ein fremdes Land kommt und sich dem auch ein bisschen öffnet vielleicht und dem eine Chance gibt einfach, dass man dann schnell merkt, Alter, das ist ja gar nicht so. Und ich habe das irgendwie immer falsch gesehen. So. Und ich habe auch eine Studie gesehen, wo Leute gesagt haben, sobald sie Kontakt, also in Deutschland jetzt, sobald sie Kontakt mit Flüchtlingen hatten, waren, glaube ich, 40% oder 50%, vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber ein großer Anteil hat danach sein Bild von Flüchtlingen und von diesen Menschen verändert. Und,
okay.
Das finde ich, ist eigentlich aussagekräftig.
Das hört man ja gerne, ja.
Genau, richtig. Und deswegen glaube ich schon, dass das auf jeden Fall hilft. Ich glaube nicht, dass es alles ist. Wie gesagt, ich glaube, dass Erziehung ein ganz wichtiges Thema ist, dass Bildung ein ganz wichtiges Thema ist. Aber
auch die Medienlandschaft ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema in der Hinsicht.
Genau, die Medienlandschaft, unglaublich wichtig. Weil man sich halt täglich damit auseinandersetzt,
ja.
Ob man jetzt will oder nicht. Also irgendwie kommt man dann ja doch, kann man es ja doch nicht verhindern so. Aber ich denke schon, dass es Tourismus ein sehr wichtiger Punkt ist.
Ja, aber ich meine, du bist ja auch schon mal in deinem Leben Auswanderer gewesen. Du warst selber auch in Australien und anschließend noch in ein paar asiatischen Ländern unterwegs für eine Zeit. Du weißt es, wie es ist, Ausländer zu sein. Hast du irgendwie jetzt gerade so aus deinem Kopf sozusagen irgendwelche Erlebnisse, wo du denkst, boah, da habe ich krass gemerkt, dass ich jetzt gerade Ausländer bin. Und ich meine das jetzt nicht unbedingt, ja, vielleicht auch sprachlich oder so, oder wie gesagt, halt mit den alltäglichen Dingen, die eben anders getan werden, oder irgendwelche Erlebnisse, das würde mich mal interessieren.
Also in Australien vielleicht gar nicht mal so viel, weil Australien auch relativ westlich geprägt ist und relativ modern ist und die Leute dort sind auch relativ aufgeschlossen, also die Jungen auf jeden Fall. Bei den Älteren, da hat man sicherlich auch nochmal die ein oder anderen, die vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal konservativer sind, um nicht gleich wieder Rassismus irgendwie auf den Tisch zu bringen oder sowas. Da gibt es bei den Älteren sicherlich noch, bei der älteren Generation sicherlich noch konservativere Leute.
Weniger offene Leute. Jungen,
ja, genau. Aber gerade bei den Jungen in Australien, die sind schon eigentlich relativ offen. Ja, also mit denen kommt man eigentlich relativ gut klar. Ich fühle mich immer als Ausländer, wenn ich im Ausland bin, in der Hinsicht, dass ich dann auf jeden Fall merke, wie deutsch ich eigentlich bin. Also gerade in Australien, das sind alles so richtige Party-People, Alter, und die sehen alle unglaublich gut aus. Da kommen so viele schöne Menschen auf einen Spot, die total ausgelassen Party machen können, total offen sind, und für mich war das schon wieder zu viel Offenheit, weil ich dann, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich ein Deutscher bin und dass ich irgendwie, weil in Deutschland ist es ja so, wenn du über die Straße gehst oder durch eine Stadt gehst oder so, dann wirst du eigentlich relativ selten von jemandem angesprochen. So.
Ja.
Also, oder wenn du angesprochen wirst, dann denkst du direkt gleich, was will der denn jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, was will der? Also man denkt gar nicht, dass der vielleicht einfach mit dir reden will, weil er mit dir reden will, weil er nett ist, so, weil er einfach ein Gespräch führt. So.
Ja, ja.
Das ist in Australien zum Beispiel ganz anders, da wirst du einfach random angesprochen, so.
So
oder schön. Du kannst auch einfach Leute ansprechen und ja, und also ich will jetzt natürlich nicht Deutschland verteufeln, das ist sicherlich nicht überall so, aber so ist es, denke ich, bei vielen Deutschen oder bei vielen in diesem Land, die sich einfach, die diese Offenheit einfach gar nicht so kennen oder das direkt dann missinterpretieren so.
Ja, das sind dann auch alles Kulturunterschiede und ich finde eben auch, dass man sich eben, das ist nämlich auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall stark unterstreichen würde jetzt gerne, dass man auf jeden Fall seiner eigenen Kultur mehr bewusst wird, wenn man sich einer anderen aussetzt. Ich meine, es ist ganz klar, dass man eben den Kontrast zwischen den Kulturen dann sieht und es gibt sehr, sehr starken Kontrast zwischen Kulturen. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ich hätte unzählige Beispiele aus Holland oder ich habe auch ein halbes Jahr in Taiwan gewohnt. Das ist einfach, was es da für krasse Unterschiede gibt, natürlich einfach auch schon durch die Distanz und dadurch, dass die Kulturen sich nie wirklich begegnet sind. Und da merkt man einfach so, auch wenn ich dachte immer so, ja, ich bin gar nicht so deutsch, wie ich immer dachte, so, es gibt so ein paar Dimensionen. Die Hofstede, das ist ein holländischer Kommunikations- also Kulturforscher, der das mal aufgegriffen hat. Gibt es verschiedene Dimensionen, da gibt es verschiedene Scores, die kann man sogar mit halt nachschauen. Da gibt es den Link werde ich auf jeden Fall unten in die Description hauen. Und da ist eben, also da wird eben klar, dass Deutschland sehr individualistisch ist. Das heißt, dass jeder sehr für sich ist, die kleinste Einheit sozusagen, um die man sich schert, die einen irgendwie überhaupt was interessiert, ist man selbst. Man ist seines eigenes Profits sozusagen, also man ist sein eigenes Glückes Schmied. Und in einer Kultur zum Beispiel wie in Taiwan oder auch wie in Mexiko, auch schon eher in Spanien, in so kommen, also das sind dann kollektive Kulturen, da gibt es dann solche Sachen, dass die Menschen eben nicht sich selbst als die kleinste Einheit sehen, sondern die Familie, also die direkte Familie, die auch noch ein größerer Umkreis ist als zum Beispiel uns die direkte Familie. Bei uns die direkte Familie, Mama, Papa, Mutter, also Mama, Papa und Bruder zum Beispiel oder Schwester. Und da ist es eben mit den Cousins und Cousinen, das ist noch der enge Familienkreis. Und das ist die kleinste Einheit. Das Wohl von der Familie, von der engen Familie steht im Fokus. Und das finde ich eben, das sind so die Kulturunterschiede, die einem sehr krass bewusst werden. Ich meine, du bist jetzt quasi auf dem Weg nach Vietnam. Du fliegst jetzt bald. Was
Ja.
erwartest du da? Also ich war schon in Vietnam. Ich würde gerne mal wissen, was du da erwartest.
Ja, schwierig. Also ich war ja schon in Südostasien, ich war in Thailand und auf Bali. Ich weiß dann, also ich bin mir dann nicht so sicher, inwiefern sich das unterscheidet, also inwiefern sich diese Länder unterscheiden. Ja, was erwarte ich in Vietnam? Ich glaube, schon irgendwie, also so wie ich die asiatischen Länder immer eingeschätzt habe oder wie sie mir auch entgegengekommen sind, ist, dass das meistens relativ höfliche, zurückhaltende, höfliche, respektvolle Menschen sind, die auf den, also wie gesagt, auf den ersten Kontakt oder auf den ersten Eindruck erstmal relativ zurückhaltend und so vielleicht ein bisschen, oh, was, hm? So ein bisschen, ne, das Eis muss erstmal gebrochen werden, aber wenn, dann
Bisschen
sind sie, schätze
reserviert.
ich, einfach genau, so ein bisschen reservierter einfach. Vielleicht auch, vielleicht ist das so eine Ähnlichkeit zu den Deutschen. Wobei bei den Deutschen vielleicht eher so eine, also da ist so, vielleicht so die Zweifelsfrage dann schon direkt wieder ein Punkt. So, wenn man angesprochen wird, dann zweifelt man vielleicht direkt
Gleich in der
und sagt so,
Intention, ne?
genau, ja, man hat direkt, genau, man packt denjenigen direkt in eine Schublade oder so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei den asiatischen, also so kam es mir jedenfalls vor, dass es bei den Menschen eher nicht so ist. Ja, ich denke einfach, dass, so wie ich es eben gesagt habe schon, dass es relativ höfliche, zurückhaltende, aber höfliche Menschen sind einfach, die sehr respektvoll mit auch mit Touristen, mit Ausländern umgehen. Auch diese Geste, dass sie halt dann immer dieses Verbeugen und so, das finde ich irgendwie, das hat was so. Das
Ja.
ist irgendwie finde ich das ist angenehm.
Das wirst du übrigens in Vietnam nicht so häufig antreffen. Ne? Also das Verbeugen ist eher eine japanische Geschichte,
Okay.
meine ich. Chinesisch auch noch ein bisschen. Aber freu dich auf jeden Fall auf Vietnam. Das wird ganz toll. Also nächste Woche versuchen wir für euch eine Folge auf die Beine zu stellen. Wir können es jetzt nicht versprechen, weil wir natürlich nicht wissen, wie das mit der Internetverbindung aussieht.
Ja.
Wenn es eine Folge gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es eine deutlich kürzere wird.
Genau.
Dafür gewissermaßen ein Vietnam-Special. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
Yay.
Ich würde jetzt ganz gerne, ich glaube, wir können das gut zum, also ich glaube, so zum Abschluss würde ich jetzt ganz gerne noch mal einmal kurz zurück zu meiner Holland-Geschichte, also
Ja.
zu diesem verrückten Abend und ich würde euch ein Lied noch mal auf die Spotify-Playlist werfen, was jetzt nicht ganz so der Geist des Abends ist. Es ist ein bisschen lustigeres Lied, aber es ist ein holländisches Lied und es ist von Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, wo habe ich es denn hier? Peter de Koning, also Peter der König. Und das Lied heißt Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Das heißt, es ist immer Frühling in den Augen der Zahnarztassistentin. Also, es ist ein sehr schönes
Alter,
Lied. Es hat
schön.
auf jeden Fall seine lustige Komponente. Ich werde euch dazu eine Übersetzung des Textes liefern. Ich hoffe, ich finde einen, sonst muss ich die noch selber schreiben. Das sollte aber auch kein Problem sein. Dann könnt ihr auch bisschen mitlachen. Die ist dann auf unserer Website zu finden, diese Übersetzung unter der entsprechenden Folge. Olli, hast du noch ein Lied, was du auch gerne noch mit draufspielen würdest, oder bleibt es
bei dir? Ich würde jetzt einfach, weil wir sind immer in so einer, ja, nicht Weltuntergangsstimmung, aber immer in so einer grundnegativen Stimmung. So in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, oder in den letzten Monaten habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie auf die Welt schaut, so. Mhm. Deswegen würde ich jetzt einfach von John Lennon Imagine auf die Playlist packen.
Wunderschön.
Vielleicht ein bisschen kitschig, aber.
An die Träumer da draußen.
Ja, ist doch ein tolles Lied, ist oder? Ist doch
toll. Ich bin ein Träumer, ja. Ich sehe mich da total.
Ich bin auch ein wieder. Träumer, also.
Von daher,
ja, ich bin ein Optimist. Ich glaube auch, dass es besser wird. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, der Intellekt der Menschen wird sich durchsetzen gegen.
Die Dummheit
gegen,
der Menschen.
Gegen den Populismus, ja. Und gegen.
Die Dummheit.
Ja, gegen, genau, und gegen die Abschottung und Grenzen und so. Ich glaube, das wird sich, vielleicht wird es dauern, aber das wird werden.
Ja.
Das kriegen wir hin.
Ja, auf eine,
wir schaffen das.
Auf eine Welt, in der es keine Frage mehr gibt, ob Reverse Racism existiert, in denen kein genau. Donald Trump mehr Leute auffordert, irgendwelche Leute zu feuern, weil sie meinen zu protestieren, weil sie es ihr Recht nutzen zu protestieren. Und genau, dass man sich offener gegentritt, dafür ist Imagine auf jeden Fall eine tolle Hymne. ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Restmittwoch. Mal yes. Angenommen, dass ihr es am Mittwoch hört. Es ist schon wieder fast geschafft, Leute. Donnerstag, Freitag, dann ist auch schon wieder Wochenende. Haltet die Ohren steif. Reingehauen.
Auf jeden. Haut rein. Tschö.
Tschüss.